ein Signal aus der Dunkelheit. Niemand weiß, woher es kommt. Zwischen Sternen, Raum und Zeit hat es längst begonnen. Das fremde Signal.
Willkommen zu Das fremde Signal Folge 1. Schnall dich an für unsere heutige Analyse deiner Quellen.
Ja, hallo auch von mir.
Also, wir haben heute den 7. April 2026 und Leute, was ihr uns da geschickt habt, das ist echt. Also das ist eine absolute Wucht.
Oh ja, das kann man so sagen.
Ich meine, stell dir das mal bildlich vor. Du stehst in so einem komplett abgedunkelten Raum, ja? Und vor dir sind zwei Bildschirme. Auf dem linken Bildschirm hast du diese absolute, unendliche Weite des Weltraums.
Gestochen scharf.
Genau, in 4K-Auflösung, direkt von einer Kapsel gestreamt, die genau jetzt, in diesem Moment, Geschichte schreibt. Das ist ein völlig offener Triumph der Menschheit.
Jeder kann es sehen.
Richtig, Milliarden Menschen schauen live zu. Aber dann, und jetzt kommt's, schaust du auf den rechten Bildschirm.
Und da wird's dann dunkel.
Da siehst du ein verschwommenes, total körniges Infrarot-Video. Irgendein seltsames Objekt huscht da geräuschlos über eine streng geheime Militärbasis.
Mhm.
Aber dieser rechte Bildschirm ist, naja, der ist hinter Panzerglas verschlossen, irgendwo tief unten in einem fensterlosen Raum im Pentagon.
Das ist wirklich der Wahnsinn, dieser Kontrast.
Absolut. Und um dieses eine unscharfe Pixel auf dem rechten Bildschirm wird hier unten auf der Erde gerade ein handfester politischer Krieg geführt. Ein Krieg, der, wenn man den Dokumenten glaubt, Menschen buchstäblich das Leben kosten könnte.
Und genau das ist unsere Mission heute. Wir müssen diese beiden extremen Welten logisch verknüpfen.
Ja, denn auf der einen Seite haben wir offizielle NASA-Dokumente zu dieser historischen Mondmission und auf der anderen Seite diese wahnwitzigen politischen Forderungen aus dem US-Kongress, verschwundene Wissenschaftler und Politiker, die plötzlich über Dämonen reden.
Wir leben da gerade in einer Phase, wo die Grenze zwischen Science-Fiction und politischer Realität komplett verschwimmt.
Lass uns mal mit dem linken Bildschirm anfangen. Mit dem, was offen und transparent ist. Gestern, also am 6. April 2026, hat Artemis II den Mond erreicht.
Ein unglaublicher Meilenstein.
Ich hatte echt Gänsehaut beim Lesen der NASA-Protokolle. Wiseman, Glover, Koch und Hansen. Die erste bemannte Mondmission seit über 50 Jahren.
Und sie haben direkt einen massiven Rekord gebrochen.
Ort von Apollo 13 einfach mal pulverisiert. Niemand, also wirklich kein Mensch, war jemals weiter weg von zu Hause.
Was mich aus physikalischer Sicht dabei so fasziniert, ist diese absolute Funkstille.
Oh ja, das war krass.
Als die Orion-Köpsel hinter der Rückseite des Mondes verschwand, gab es für 40 Minuten absolut keinen Kontakt. Das ist kein kaputtes Funkgerät. Die gewaltige Masse des Mondes schiebt sich physisch zwischen das Raumschiff und die Erde.
Mhm.
Radiowellen können da nicht durch. Das Deep Space Network, den NASA, hat in dem Moment einfach keine Sichtlinie mehr. Die Crew ist da draußen für 40 Minuten komplett im Vakuum isoliert.
Das ist wie ein gigantischer Roadtrip ins absolute Ungewisse und das komplett ohne Navi.
Genau.
Und während dieser Zeit, also völlig isoliert, haben sie 6 Meteoriteneinschläge als Lichtblitze beobachtet. Sie haben sogar 2 Krater benannt, Integrity und Carol, nach der verstorbenen Frau von Commander Wiseman.
Das zeigt einfach diesen unglaublichen menschlichen Entdeckergeist.
Richtig, totale Transparenz im All. Aber, und hier kommt jetzt der krasse Übergang, während wir im All diese Offenheit feiern, wird auf der Erde um jedes noch so kleine verschwommene Pixel gekämpft.
Der rechte Bildschirm, das Pentagon.
Ja, pass auf. Die US-Abgeordnete Anna Paulina Luna hat dem Kriegsminister Pete Hexelt ein handfestes Ultimatum gesetzt. Bis zum 14. April, also in exakt einer Woche, müssen 46 spezifische UFO-Videos freigegeben werden.
Und es ist nicht einfach nur so eine vage Bitte.
Überhaupt nicht. Sie hat dem Pentagon eine detaillierte Liste auf den Tisch geknallt, mit exakten Dateinamen.
Das ist strategisch hochinteressant. Sie signalisiert dem Militär damit, wir wissen ganz genau, was auf euren Servern liegt.
Ja, und wenn da jetzt was verschwindet, dann wissen alle, dass es gelöscht wurde. Und wir reden hier nicht von irgendwelchen verwackelten Handyvideos.
Nein, wir reden von hochauflösenden Militäraufnahmen.
Richtig. Deine Quellen listen da MQ-9 Reaper-Drohnen auf. Das ist unser modernstes militärisches Equipment. Wenn so eine Reaper-Drohne ein UAP, also ein unbekanntes Phänomen, in Kugel- oder Tic-Tac-Form über Afghanistan erfasst, dann ist das keine Einbildung.
Das sind knallharte Sensordaten. Da geht es auch um diesen Abschuss über dem Lake Huron 2023.
Ja, und um Objekte, die ins Meer eintauchen, sogenannte USOs. Aber mein absolutes Lieblingsdetail auf Lunas Liste ist ein Dateiname. Der heißt Voodoo X Cranberry.
Verrückt, oder?
Ich meine, was zur Hölle ist ein Voodoo X Cranberry?
Das zeigt uns vor allem eins. Solche Codenamen bedeuten, dass das Militär diese Dinge seit Jahren systematisch katalogisiert.
Mhm.
Das ist ein hochstrukturiertes Überwachungsprogramm. Das ist kein Randthema mehr.
Aber warum dann jetzt dieser gewaltige politische Druck? Ich meine, warum legt sich der Kongress ausgerechnet jetzt mit dem mächtigsten Militärapparat der Welt an? Was passiert, wenn man dem Pentagon da zu sehr auf die Füße tritt?
Das bringt uns zu der wirklich erschütternden Seite dieser Geheimhaltung. Zu dem Preis, den Leute dafür zahlen.
Ja, und das wird echt düster. In den Dokumenten stehen Aussagen von zwei US-Kongressabgeordneten, Tim Burchett und Eric Burleson. Die kommen aus streng geheimen Briefings. Und das Erste, was sie danach öffentlich sagen, ist: Ich bin nicht suizidgefährdet.
Lass das mal kurz sacken.
Ja, echt.
Gewählte Politiker müssen präventiv öffentlich erklären, dass sie sich nichts antun werden, aus purer Angst, dass ein Mord an ihnen als Suizid getarnt werden könnte.
Das ist ein massives Alarmsignal. Und das passt ja auch zu der Aussage von Matthew Brown, die du in den Akten hast. Er berichtet davon von koordinierten psychologischen Operationen des Militärs.
Ja, Psy-Ops gegen die eigenen Leute.
Genau. Sie fahren vom Dienstcomputer aus Kampagnen gegen Whistleblower, um die systematisch in den Suizid zu treiben.
Und laut den Quellen bleibt es ja nicht immer nur bei diesen psychologischen Tricks?
Nee, leider nicht. Wir haben da diese zwei hochkarätigen Vermisstenfälle. Einmal General William Neil McCaskland, der angeblich ein Reverse-Engineering-Programm für Aliens-Technologie leiten sollte.
Mhm.
Und Monica Rieser, eine Top-Luft- und Raumfahrt-Ingenieurin am NASA-JPL. Beide sind beim Wandern in der Natur spurlos verschwunden.
Was natürlich auf den ersten Blick wie ein tragischer Unfall wirken könnte.
Ja, genau. Da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Leute verschwinden nun mal beim Wandern. Ein falscher Schritt, man verläuft sich. Das passiert dauernd. Warum muss das gleich ein böses Pentagon-Attentat sein?
Das ist ein völlig berechtigter Einwand. Aber man muss sich die kriminalistischen Anomalien anschauen. Monica Rieser verschwand zum Beispiel nur 9 Meter hinter ihrer eigenen Wandergruppe.
9 Meter?
Ja, sie hat noch gewinkt. Die Gruppe dreht sich kurz nach vorn, schaut wieder zurück und sie ist weg. Kein Schrei, keine Spuren, nichts.
Okay, das ist schon weird. Und bei McCaslin hieß es vom Militär ja sofort, er hätte Gehirnnebel oder plötzliche Demenz gehabt.
Was die lokale Polizei sofort dementiert hat.
Krasseste Detail. Er lässt sein Handy, seine Smartwatch und seine Brille zu Hause liegen.
Eben.
Ein hochintelligenter General lässt seine Brille liegen, geht blind in den Wall und löst sich in Luft auf. Das klingt doch wie das Skript für einen schlechten Spionage-Thriller.
Absolut. Und wenn wir uns Monica Rieser ansehen, sie war am JPL Spezialistin für extrem exotische Raketenlegierungen. Genau das Material, um das es bei geborgenen UFOs gehen soll. Wenn Leute für diese Geheimnisse verschwinden, dann geht es hier um existenzielle Macht.
Ja.
Es geht um das absolute Monopol auf weltverändernde Technologien.
Was mich zu der großen Frage bringt, was genau liegt da eigentlich im Tresor, dass man dafür bereit ist, Leben zu zerstören?
Eine sehr gute Frage.
Wenn wir in deine Quellen schauen, finden wir da 3 völlig unterschiedliche extreme Behauptungen. Und nur um das kurz klarzustellen, liebe Zuhörer, wir machen uns diese Theorien nicht zu eigen. Okay, wir analysieren das nur völlig neutral, weil es zeigt, wie verrückt die Debatte gerade ist.
Ja, das ist wichtig zu betonen. Die erste Theorie ist diese archäologische Bergung, die Bob Lazar jetzt ins Spiel bringt.
Genau, Lazar sagt ja jetzt, das berühmte Sportmodell UFO, an dem er in Area 51 geschraubt haben will, das war gar kein Absturz.
Er behauptet, es war ein antiker archäologischer Fund, geborgen aus den tiefsten Ozeanen.
Also ein Artefakt einer uralten, vielleicht sogar irdischen Zivilisation. Er bringt da Graham Hancock ins Spiel, diese Idee einer Spezies mit Amnesie.
Was sogar erklären würde, warum Lazars Geheizchecks damals von der US Navy kamen, obwohl er mitten in der Wüste von Nevada arbeitete. Die Navy ist die einzige Instanz, die so etwas aus der Tiefsee bergen könnte.
Okay, Unterwasserarchäologie, das ist Theorie 1. Aber Theorie 2 wird dann richtig wild. Die kommt vom Ex-Abgeordneten Matt Gaetz.
Das Hybridenprogramm?
Ja. Gaetz sagt, er habe mit einem Whistleblower der Army gesprochen. Und laut dem züchtet das US-Militär an 6 bis 12 Standorten Mensch-Alien-Hybride.
Um intergalaktische Kommunikation zu ermöglichen, wie er sagt.
Ich meine, das ist doch purer Frankenstein. Das US-Militär züchtet organische Antennen?
So bizarr es klingt, physikalisch macht der Gedanke fast schon wieder Sinn. Herkömmliche Radiowellen sind an die Lichtgeschwindigkeit gebunden, zu langsam fürs All. Wenn eine Spezies über Quantenverschränkung kommuniziert, bräuchte man vielleicht ein biologisches, neuronales Netzwerk als Empfänger.
Wow, okay. Aber dann haben wir ja noch Aussage 3. Und die kommt vom US-Vizepräsidenten J.D. Vance.
Die theologische Sicht.
Richtig. Er sagt einfach, das sind keine Aliens, das sind buchstäblich Dämonen.
Aus einer extradimensionalen spirituellen Ebene.
Und er will Area 51 aus einer christlich-spirituellen Motivation heraus untersuchen. Also lass uns das mal kurz sortieren. Wir haben jetzt Unterwasserarchäologie, militärische Frankenstein-Experimente und Exorzismus in Area 51. Wenn du das einem Hollywood-Produzenten pitchst, der wirft dich doch lachend aus dem Büro.
Ja, das stimmt, aber es zeigt uns ein faszinierendes psychologisches Phänomen, den ontologischen Schock.
Erklär das mal kurz.
Die Datenlage zu diesen Phänomenen ist so extrem fremd, dass sie unsere Weltbilder sprengt. Also presst jeder das Ganze in sein eigenes Konzept. Der Historiker sieht antike Zivilisationen. Der Politiker sieht Waffensysteme. Der religiöse Mensch sieht Dämonen.
Jeder setzt seine eigene Brille auf.
Exakt.
Okay, aber diese Politikeraussagen sind halt sehr theoretisch. Lass uns mal auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und schauen, was normale Bürger und vor allem echte, harte Wissenschaftler dazu sagen.
Der Fall von Susan aus Großbritannien aus dem Jahr 2010 ist da ein perfektes Beispiel.
Ja, die Geschichte ist heftig. Susan wird nachts aus dem Bett gezogen. Sie beschreibt diffuses Licht, so würfelförmige Gitter und kleine Wesen und einen 2,30 Meter großen Nordic, der da offenbar das Sagen hatte.
Das wirklich Besondere an diesem Fall ist aber die Technik.
Genau. Ihr Mann hatte nämlich wegen ihrer Ängste eine Infrarotkamera im Schlafzimmer aufgestellt. Und das Video, also laut deinen Dokumenten, zeichnet die Kamera auf, wie Susan einfach verschwindet.
Und dann läuft das Video auf der Kamera 12 Minuten weiter.
Ja, nach 12 Minuten ist sie plötzlich wieder da. Aber für Susan selbst hat sich diese Entführung angefühlt wie volle 90 Minuten. Dieses klassische Missing-Time-Erlebnis.
Und hier rutschen wir von der Akte-X-Ecke direkt in die harte theoretische Physik.
Inwiefern?
Naja, wie können auf einer Kamera 12 Minuten vergehen, während der Mensch 90 Minuten erlebt? Das ist Einsteins Relativitätstheorie.
Ah, okay.
Wenn so ein Flugobjekt die Raumzeit krümmt, erschafft es eine gravitative Blase. Innerhalb dieser Blase vergeht die Zeit völlig anders als draußen im Schlafzimmer bei der Kamera.
Das ist echt der Moment, wo das physikalisch plötzlich total Sinn macht. Und deshalb fordert ja auch die Physikerin Sabine Hossenfelder in deinem Material ein Ende des Stigmas.
Ganz genau. Sie stützt sich dabei auf die Arbeit der Forscherin Beatrice Villarruel.
Oh ja, die Villarruel-Studie. Die hat historische fotografische Platten der Hamburger Sternwarte aus den 1950er Jahren untersucht. Physische Glasplatten vom Nachthimmel. Und sie findet da sogenannte Transients.
Also Sterne, die kurz auftauchen und dann wieder verschwinden.
Jetzt ist natürlich die Frage, also wie weiß man, dass das auf so einer 70 Jahre alten Glasplatte nicht einfach nur ein Fehler ist, ein Kratzer oder ein bisschen Staub?
Weil Villarruel eine brillante Methode angewandt hat. Sie hat nachgewiesen, dass diese Lichtblitze hochgradig mit dem Erdschatten korrelieren.
Das heißt,
wenn die Erde einen Schatten in den Orbit wirft, verschwinden diese Blitze. Ein Staubkorn auf der Platte würde nicht auf den Schatten der Erde im Weltall reagieren.
Wahnsinn!
Das heißt, das waren physische Objekte im Orbit der Erde. In den 1950er Jahren. Und sie tauchten gehäuft genau dann auf, wenn unten auf der Erde Atomwaffentests stattfanden.
Also wenn Wissenschaftlerinnen wie Villarruel mit harter Methodik beweisen, dass uns schon in den 50ern physische Dinge bei unseren Atomtests beobachtet haben, dann ändert das doch absolut alles.
Es ist ein fundamentaler Wandel. Die Wissenschaft legt endlich die Scheuklappen ab.
Das hat ja auch Tim Burchett gesagt. Am 2. April im Live-Interview meinte er ganz klar, wir sind nicht allein. Und laut ihm werden selbst die härtesten Skeptiker im Kongress ganz leise, wenn sie die echten Messdaten sehen.
Das Bild fügt sich langsam zusammen.
Ja, lass uns das für euch Zuhörer mal zusammenfassen. Warum ist das alles genau jetzt so wichtig? Wir befinden uns quasi in einem historischen Zangenangriff.
Von oben und von unten.
Ganz genau. Von oben macht die NASA gigantische, transparente Schritte ins All. Artemis 2 überträgt live vom Mond. Aber von unten rütteln Whistleblower, Politiker und Wissenschaftler an diesen massiven Geheimhaltungsmauern auf der Erde. Und der 14. April, nächste Woche, das könnte wirklich ein Stichtag sein, wenn dieses Ultimatum abläuft.
Weißt du, da gibt es noch einen Gedanken, der das alles verbindet. Einen finalen, ziemlich provokanten Gedanken, wenn wir die Puzzleteile zusammensetzen.
Ich bin gespannt, hau raus.
Nehmen wir mal Bob Lazars Theorie von dem antiken Ozean-UFO. Und dann nehmen wir Beatrice Villerules verschwindende Sterne aus den 50er Jahren. Was, wenn diese Wesen oder diese Technologien nicht erst jetzt aus den Weiten des Alls zu uns fliegen? Was, wenn die schon vor der Entstehung der Menschheit in unseren Ozeanen und in unserem Sonnensystem geschlummert haben?
Also quasi immer schon da waren?
Ja, auf Standby. Sie haben tief unten einfach gewartet, bis wir als Spezies eine bestimmte technologische Schwelle überschreiten.
Eine Schwelle wie die Atombombe. Oder eben jetzt, eine gigantische Rakete, die uns zurück zum Mond bringt.
Genau. Artemis 2 könnte genau so ein Auslöser sein.
Puh, krass. Plötzlich fühlt sich diese Funkstille auf der Rückseite des Mondes gar nicht mehr so einsam an, oder? Und dieses verschwommene Pixel auf dem Bildschirm im Pentagon, das könnte wirklich der Schlüssel zu unserer eigenen Vorgeschichte sein.
Da gibt es einiges zum Nachdenken für die Hörer.
Auf jeden Fall. Danke, dass ihr diesen tiefen Tauchgang mit uns gemacht habt. Behaltet den Himmel im Auge und vielleicht auch unsere Ozeane. Wir werden sehen, was Artemis uns noch so zeigt. Bis zur nächsten Folge von Das fremde Signal.
Eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben. Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.